Willkommen bei Lore and the Story Behind mit Alexander Hartung und Marc Reisner. In diesem Podcast betrachten wir Werke aus Literatur, Film oder Spiel, die so bedeutend sind, dass sie ihren eigenen Kosmos erschaffen haben.
So, willkommen zu Lore and the Story Behind, Teil 9. Unser Thema heute, Philip K. Dick. Und das mache ich nicht alleine, sondern mit dem großartigen Marc. Hallo Marc.
Hallo Alex, schön dich zu sehen.
Jawohl, dann lass uns mal über Philip K. Dick reden. 1928 in Chicago geboren, 1982 in Kalifornien gestorben. War 5-mal verheiratet, dachte sich, gibt er sich. War bekannt für seine Science-Fiction, aber auch für seine großen persönlichen Probleme mit Selbstmordversuchen, ziemlich viel Drogen, ziemlich viel Alkohol, all das, was dazugehört. Er war auch schizophren. Er hat dem FBI mal geschrieben, dass sein Kollege Thomas Dish eine anti-amerikanische Organisation gründet und versucht hat, ihn zu rekrutieren. Er wurde öfters von Halluzinationen heimgesucht. Er hat auch geglaubt, er hat 2 Leben und das 2. Leben lebt er als Thomas im alten Rom. Ja, nichtsdestotrotz ist das vielleicht der Grund oder was auch immer, warum er solche berühmten Werke geschrieben hat. Denn wir reden heute von Dingen wie Total Recall, von Minority Report, von Man in the High Castle und Blade Runner.
Jetzt hast du aber die Filme erwähnt und nicht die Bücher.
Ja gut, ich wollte erstmal was zum Schreiben generell sagen. Ja. Also Philip K. Dick, wie die meisten Schriftsteller, hat er schon in der Schule Talent zum Geschichteschreiben gehabt, hat aber auch wie die meisten Schriftsteller, vor allem im Science-Fiction-Bereich, nie wirklich Erfolg gehabt, dass er davon leben konnte. Er wurde extrem drogenabhängig. Das hat ihn viele, viele Jahre ziemlich geplagt, bis zum Selbstmordversuch und so weiter. Der hat seine Erfahrungen in dem Buch A Scanner Darkly, was auch mit Keanu Reeves verfilmt worden ist, geschrieben. Und das besonders Beeindruckende an dem Buch ist das sehr lange Vorwort, wo er seine ganzen drogentoten Freunde aufzählt. Und das sind 15 Stück. Und wie sie gestorben sind an Psychosen, an Selbstmord, an Organversagen und so weiter. Und das macht das Buch sehr, sehr besonders. Der Film ist auch ein ziemlicher Drogentrip, wenn man den guckt. Mhm. Wie gesagt, es war ein sehr, sehr verrückter Mann. Erste Kurzgeschichte, 1951, und wie so oft, meist nur in Magazinen veröffentlicht. Hat 1963 den Hugo Award gekriegt. Das ist der Award für Science Fiction, für Man in the High Castle. Unverändert, aber erfolglos, was so schlimm war, dass Robert Heinlein, der andere große Schriftsteller, Science-Fiction-Schriftsteller, seine Schulden beglichen hat, regelmäßig, und sich mit dem Finanzamt auseinandergesetzt hat.
Also die haben es ja früher tatsächlich auch oft gekannt.
Ja,
bei einer kleinen
Lovecraft und der Conan-Schriftsteller Robert E. Howard zum Beispiel waren gute Freunde. Man kannte sich gerade in dieser Pulp Szene, wo die Magazine sind. Heinlein hat ja auch viel da geschrieben. Den nehmen wir uns auch irgendwann mal vor. Starship Troopers, mal ein berühmtes Buch von dem zu nennen. 1956, würde ich sagen, war so der erste Hammer. Das war Minority Report. Das war seine erste Kurzgeschichte. Ich finde die Kurzgeschichte auch nicht so toll. Und wir können später darüber reden, was aus dieser Kurzgeschichte alles gemacht worden ist, von Steven Spielberg vor allem.
Ja.
Aber das war so der erste beeindruckende Hammer von Philip K. Dick.
Aber hieß die Kurzgeschichte auch nicht anders? Die hieß so anders wie Minority Report, oder?
Nee, tatsächlich ist es, glaube ich, die einzige Kurzgeschichte, die so hieß, weil es geht tatsächlich um Minority Reports, die aber in dem Film gar nicht vorkommen, weil im Buch ist es eigentlich so, dass es Unterschiede zwischen diesen drei Precox gibt und okay. Zwei sagen dann immer, ja, das wird passieren. Einer sagt, nee, und das ist der Minority Report. Und darauf basiert ja auch das Buch, weil der wird ja eines Mordes verdächtigt und so weiter. Lass uns da aber später drauf kommen. Mhm. Man in High Castle hieß auch so. Das war 1962. Dann wird es aber schon ein bisschen anders. We Can't Remember It For You Wholesale ist die Vorlage von Total Recall von 1966. Also man muss wirklich die Daten dazu sagen, wie beeindruckend das ist zu dieser Zeit sowas schon vorherzusehen. Also gerade 1956 Minority Report. Do and Read Stream of Electric Sheep von 1968 ist Blade Runner. Mhm. Das ist besonders spannend, weil da geht er das erste Mal auf die Unterschiede zwischen Menschen und Androiden ein. Was macht ein Mensch zum Menschen? weil Philip K. Dick sagt, es ist nicht Intelligenz, sondern Empathie. Und da können wir später mal was über Turing-Tests reden. Aber das war auch sehr, sehr spannend. Das war meiner Meinung nach das erste Mal, wo er wirklich philosophisch auch wird.
Okay.
Ganz grob, wie gesagt, 118 Kurzgeschichten, 43 Romane, unmöglich das zu erfassen.
Aber war er dann wirklich hauptberuflich Autor? Also ja. Er hat nur geschrieben, aber er konnte letztendlich überhaupt nicht davon leben.
Das kam alles sehr, sehr spät erst. Aber wie gesagt, er hat, obwohl er 63 den Hugo Award gekriegt hat, konnte er immer nicht davon lesen. Er war halt auch ein Psycho. Ich meine, er war lange drogenabhängig und schizophren. Allein das macht es schwierig, mit Geld schon umzugehen und ein normales Leben zu führen.
Ja, deshalb war er so oft verheiratet, bis das Geld ausging.
Das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Aber das ist das Problem, dass, glaube ich, Philip K. Dick sich selbst im Weg sehr gestanden hat und trotzdem aber eine beeindruckende Anzahl an sehr, sehr beeindruckenden Büchern rausgebracht hat. Mhm. Wir können ja mal zu den Filmen gehen. Was hat dir denn so am meisten von den großen Verfilmungen gefallen?
Das ist schwer zu sagen, weil es gibt keine rote Linie. Also die Filme sind alle sehr unterschiedlich, weil sie unterschiedliche Regisseure haben, unterschiedliche Ansätze haben, auch in unterschiedlichen Zeiten gedreht wurden. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu berücksichtigen. Dann gibt es auch von Total Recall gibt's ja zwei Varianten. Mhm. Ja, nämlich eine von 1990 von Paul Verhoeven. Lustigerweise hat die der gleiche Kameramann wie das Boot, nämlich der Jos Vacano. Darüber haben wir ja das letzte Mal gesprochen. Dann gibt es noch eine von 2011 mit Colin Farrell, die auch sehr, sehr anders ist. Also ich glaube, man kann die Filme gar nicht miteinander vergleichen. Macht auch jetzt an der Stelle wenig bis gar keinen Sinn. Man kann die sich jetzt mal einzeln vornehmen. Gerade Blade Runner wird ja als absoluter Kultfilm gefeiert. Minority Report, der war okay mit Tom Cruise. War aber auch durchaus ein großer kommerzieller Erfolg. War ja ein Film von Spielberg, hast du ja schon erwähnt. Scanner Darkly, der ist auch lang an allen vorbeigerutscht. Der ist sehr, sehr speziell. Auch aus dem Grund, die haben den real gefilmt und haben den ja rotoskopiert, also über das Filmbild nochmal gezeichnet. Das sieht ja wie ein Zeichentrickfilm aus, obwohl er aber real gefilmt wurde. Ja, wird heute wahrscheinlich die KI in 5 Minuten machen, einmal so durchs Programm gejagt, aber damals super aufwendig. Ja, von daher kann man es wirklich schlecht miteinander vergleichen. Drum, mit was würdest du gern anfangen?
Wir können mit Blade Runner, also Blade Runner müsste der älteste Film sein.
Oder? Der ist von 82, in der Tat. Der ist von Ridley Scott. Was total spannend ist, weißt du, was Ridley Scott vor Blade Runner und nach Blade Runner gemacht hat?
Alien.
Alien hat er vor Blade Runner gemacht und nach Blade Runner hat er einen der berühmtesten Werbespots aller Zeiten gedreht. Kannst du dir vorstellen, was das ist?
Terminator.
Werbespot. Terminator-Werbespot.
Ja, für Roboterindustrie. Nein, keine Ahnung, wirklich, ne?
1984 für Apple. So eigentlich der ikonische Werbespot schlechthin. Kennst du den?
Nee.
Das sind also tatsächlich basierend auf Orwells 1984. Du hast hunderte grauer Menschen, die alle gleichgeschaltet sind. Was wohl ein ganz klarer Verweis auf IBM war. Und du hast dann halt so den großen Führer, der irgendwie in die Masse spricht. Und dann kommt eine Frau reingejoggt und wirft so einen Hammer in die Leinwand rein. Und dann kommt irgendwie 1984 wird nicht wie 1984. Und es war letztendlich so die Einführung des Macintosh. Und es war zum ersten Mal, dass sich letztendlich jemand getraut hat, einen Werbespot zu drehen, ohne das Produkt zu zeigen. Und ist auch noch in Kinoqualität. Also der ist total durch die Decke gegangen und wirklich auch grundlegend für das Image, was Apple hat, nämlich Fokus auf das Individuum und den Besonderen im Vergleich zu den Gleichgeschalteten. Und das finde ich super spannend, weil wenn wir das auf Dick beziehen, ist das eigentlich auch so eine große Fragestellung. Und wenn wir dann zu Blade Runner gehen und zu Alien, gibt es da doch ganz viele Parallelitäten. Es fängt auch schon mal damit an, dass alles sehr düster ist. Ja, ist alles sehr industriell. Große Megakonzerne spielen eine Rolle.
Es regnet ständig.
Bei Alien jetzt weniger. Aber tatsächlich später, ja. Tatsächlich später, ja, in den späteren Alien-Filmen, Ja, ich will jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber ich glaube, bei Aliens 2 regnet es auch. Und bei dem letzten, den Romulus, regnet es auch die ganze Zeit. Ich weiß es nicht hundertprozentig, nur vom Gefühl her, weil die Stimmung eigentlich sehr wie Blade Runner ist. Mhm. Und es gibt noch eine andere interessante Verbindung zwischen Alien oder Aliens und Blade Runner. Nämlich der Aliens, man muss ja immer unterscheiden, also die Mehrzahl.
Der zweite.
Von James Cameron hat, es ist nicht der Production Designer, sondern der hat so einen ganz komischen Namen, der Sid Mead, war im Prinzip ein Designer, der Zukunftsvisionen entworfen hat. Und der hat die Städte für Blade Runner entworfen und war dann quasi auch bei Aliens 2 für den Look zuständig, aber ist quasi eine Ebene unter oder über dem Production Designer, weiß gerade gar nicht, wie man den einordnen soll, der die Vision entwickelt und der Production Designer macht darauf basierend das Aussehen des Films. Ja, und es war in beiden Fällen der gleiche und das ist auch so eine der großen Legenden, der hat auch Tron gemacht und Schlag mich tot, Star Trek, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und du brauchst ja erstmal jemanden, der so eine futuristische Stadt entwirft. Und es war in dem Fall der Sid Mead. Genau. Die große Frage von Blade Runner ist?
Der Unterschied zwischen Menschen und Androiden. Was macht den Menschen zum Menschen, ist das Thema.
Ganz genau. Also, und ist ja auch total spannend, ja, auf die heutige Zeit bezogen.
Ja, also wie gesagt, das, die ersten Ideen dazu waren 1950 von Alan Turing, mit dem es auch einen sehr, sehr guten, aber auch sehr tragischen Film gibt. Enigma. Der hat gesagt, ich habe auf der linken Seite einen Mensch, auf der rechten Seite einen Android. Und ich befrage die beide, ohne die zu sehen. Und wenn ich nicht in der Lage bin, die zu unterscheiden, dann ist die KI sozusagen menschlich intelligent. Das ist so der Grundsatz. Ja. In Blade Runner gibt es einen sogenannten Feuchtkampftest.
Genau.
Der, keine Ahnung, wie dieser Name zustande gekommen ist. Aber der geht eher auf die Empathie, weil Philip K. Dick sagt, wir unterscheiden uns nicht von der Intelligenz, sondern von der Empathie. Und die Fragen, die dann Harrison Ford aufstellt, sind ja nicht so Fragen, die irgendwie auf Intelligenz abzählen, genau. Sondern sie sehen eine Wespe, die will sie stechen, würden sie sie töten oder sowas. Also solche Dinge. Und das ist sehr, sehr spannend, dass man schon auf dem Level, wo es im Grunde nicht mal irgendwie richtige Computer gegeben hat, schon überlegt, was macht künstliche Intelligenz aus?
Genau, was macht Menschen aus, ja.
Eben, also auf der anderen Seite und damit die künstliche Intelligenz. Der Turing-Test wird heute scheitern, weil die KIs so programmiert sind, dass die, glaube ich, jedem vorspielen können, dass sie ein Mensch sind. Trotzdem sind sie nicht intelligent.
Aber vielleicht genau deshalb, ja. Weil man sich überlegt hat, wie kann man den Test austricksen und hat das von Anfang an in eine KI mit eingebaut.
Genau, also empathisch würdest du scheitern, ja. Wenn du ChatGPT, keine Ahnung, keine Empathie irgendwie erklärst und reinprogrammierst, würdest du scheitern. Intelligenzmäßig wird keiner einen Unterschied zwischen einer KI und einem Menschen mehr feststellen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Genau, und eine große Frage von Blade Runner ist ja auch, ist androidisches Leben was wert?
Exakt.
Und es gibt ja die berühmte Szene, die in der Popkultur unendlich oft kopiert wurde und referenziert wurde mit Rutger Hauer auf dem Dach, ja, mit den Tränen im Regen, wo er nochmal in seinem letzten Monolog über das Leben philosophiert und ja. Er hat mehr gesehen, als die meisten Menschen sich überhaupt vorstellen können und all dieses Wissen geht jetzt einfach verloren für immer.
Tears lost in the rain.
Genau, Tears in the rain und es geht für immer verloren, so wie Tränen im Regen und ja, in der Zeit halt.
Ja, spannend ist halt auch, dass er auch weiß, wann er stirbt. Das ist, glaube ich, auch das Tragische dran. Die haben ja sozusagen, ich nenne es mal einen Killswitch.
Genau.
Und das Tragische daran ist, dass die wissen, dass sie sterben.
Ja, und es wird immer wieder referenziert, ja, auch in ganz vielen Popsongs. Und und ist ja auch der Moment, der auch eigentlich relativ schräg ist in dem Film. Darum wäre es auch die Frage, ob es auch im Buch so ist. Weil er ja im Prinzip immer ums Überleben kämpft, eine Revolte anzettelt und am Schluss hängt ja der Decker, also Harrison Ford, hängt ja irgendwie an so einer Stange, an einem Hochhaus und fällt in die Tiefe und dann wird er von dem Androiden gerettet. Quasi in den letzten 3 Minuten des androidischen Lebens. Darüber wird ja viel philosophiert, dass der Android das Leben so sehr liebt, mehr als die Menschen, deshalb rettet er quasi den Feind, den er noch 5 Minuten vorher um jeden Preis töten wollte.
Ja, es geht ja eher darum, der Text sagt schon alles, du Androids dream of electric sheep. Und das ist ja so eine Sache, die ein Bewusstsein voraussetzt. Also die Fähigkeit zu träumen setzt ein Bewusstsein. Und da geht es ja schon viel, viel früher los. Sind Maschinen, die programmiert sind, haben die ein Bewusstsein. Das ist ja auch 2001, ja. Die Diskussion mit Hall. Ja.
Ja.
Und das ist natürlich eine spannende Diskussion.
Noch ein Verweis auf IBM.
Genau. H-A-L, wenn man das sozusagen einen Buchstaben immer weitermachen würde, würde IBM rauskommen. Ja.
Genau.
Klar, IBM war damals nicht sehr gerne gesehen, weil die halt den Markt beherrscht haben. Es ging ja so lange gut, bis die IBM-kompatiblen Geräte gekommen sind und dann ging es bergab mit IBM. Ja. Es ist sehr, sehr spannend. Also die Frage ist einfach, also aktuell sind wir ja mit KIs auf Stufe 2, sozusagen die KI-Stufe 2, die einfach nur eine programmierte Irgendwas-Maschine ist und von Intelligenz keine Spur, Halluzination hat, dass es knallt, die man überhaupt nicht in den Griff bekommt. Und da, ich glaube, die Stufe 3 KI, wo eine KI in der Lage ist, empathisch und gefühlsmäßig zu reagieren, das erleben wir nicht mehr, Marc.
Keine Ahnung, ich finde, es ist schon erstaunlich gut. Ja, es ist schon erstaunlich gut.
Naja, es ist ein Simulationsprogramm, wenn man es genau nimmt. Ne?
Ja.
Irgendjemand sagt, Menschen reagieren so und dann reagieren die so die mit höchster Wahrscheinlichkeit.
Ja, aber dann wird es zu philosophisch, weil genau. Man muss ja auch überlegen, wie Menschen reagieren. Ja? Ich finde es immer ganz interessant. Ja, also wie gesagt, Blade Runner war auch nie oder am Anfang kein kommerzieller Erfolg, wie so oft.
Mhm.
Der wurde erst nachträglich so zum großen Kultfilm, weil er im Prinzip so ein Gefühl vermittelt, was damals so ganz neu war, also die ganze Stimmung. Ist auch fantastisch gefilmt, muss man schon sagen, und sehr, sehr ungewöhnlich gefilmt, also wie so ein klassischer Film noir aus den 30er Jahren vielleicht, nur das in Farbe. Und war auch ganz, ganz untypisch für die Zeit damals. Also letztendlich war das ein großes Wagnis und es ging auch erstmal gar nicht auf. Im Nachhinein sagen natürlich alle, Ridley Scott ist der größte aller Größen. Ja. Er hat Alien gemacht, er hat Gladiator gemacht. Ja. Dadurch wurde er dann nochmal mega berühmt, so auf seine alten Tage hin. Und und auf Blade Runner wird halt als Meisterwerk gefeiert. Der ist natürlich für heutige Verhältnisse unsagbar langsam erzählt.
Mhm.
Ich glaube, das hält normaler Jugendliche eigentlich gar nicht mehr aus. Also der ist so langsam und da passiert so wenig auch. Und dann auch die Kameraführung, die viel mit Schatten arbeitet, ja, wo du dann ewig viele Schatten in den Gesichtern hast. Und dann sieht man Großaufnahmen von Wassertropfen, die Wände runterlaufen. Also der hat schon so seine ganz eigene spezielle Art.
Wobei man muss vielleicht noch sagen, Blade Runner, also das Buch Do Androids Dream of Electric Sheep, ist sozusagen auch die Mutter der Cyberpunk, weil viele Elemente des Cyberpunk eben diese Megastädte unter Beherrschung der Konzerne, die Länder sozusagen spielen kaum noch eine Rolle mehr, die starke Industrialisierung, eine sehr, sehr starke Computerorientierung, all das wird ja sehr stark gemacht und da springt ja dann William Gibson später drauf und noch viele andere Dinge. Ne?
Den sehe ich da eher tatsächlich als der Erfinder des Cyberpunks, aber ich glaube auch tatsächlich, müsste mal schauen, wie man es direkt definiert. Ja, für mich als Cyberpunk hat immer was mit Cyborgs zu tun, mit Implantaten etc. etc.
Mhm.
Und den Punkt haben wir bei Blade Runner überhaupt nicht. Ja, das sind im Prinzip Androiden. Auch hier nochmal eine coole Verbindung zu Aliens. Ja, und Alien und alle Alien-Filme danach. Ja, spielen ja Androiden auch eine ganz, ganz große Rolle. Und auch die Frage, wo man auch wieder eine Linie ziehen kann, wer ist überhaupt ein Android? Das ist ja am Anfang gar nicht so klar. Beziehungsweise, oder? Nee, ich glaube, im ersten Teil ist es klar.
Im ersten Teil ist es klar, er will sie nur umbringen, weil er eben die Mission rennen will. Im zweiten wird es relativ schnell.
Genau, der Bishop ist klarer, genau. Mhm. Mhm.
Was er dann auch nicht gut findet. Ja, diese Diskussion haben wir auch, ich will jetzt nicht zu weit springen, aber diese Diskussion haben wir auch mit einer sehr, sehr guten Episode in Star Trek, wo es darum geht, sind Hologramme, der schreibt ja ein Buch, der Doktor, in eigene Entitäten.
Genau. Oder so.
Also auch das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und nochmal, das Buch kommt von 1968. Ja.
Mhm.
Da gab es noch keinen C64, sage ich mal ganz vorsichtig. Und daher ist es sehr beeindruckend, dass jemand sich darüber Gedanken gemacht hat.
Genau. Dann machen wir nochmal weiter mit Minority Report.
Mhm.
Einfach mal so einen kleinen Sprung, wo ja plötzlich ein anderes Thema so im Mittelpunkt steht. Nämlich so nach dem Motto, was passiert, wenn eine Gesellschaft Freiheit gegen Überwachung eintauscht.
Exakt. Also es geht um die totale Überwachung, die bei Minority Report drinsteht.
Ist auch ein super spannendes Thema, weil darüber wird ja auch ganz viel bei uns diskutiert. Ja, dann kommt immer der Blick nach China und dann geht's los.
Vielleicht erklären wir ganz kurz Minority Report, falls es jemand tatsächlich schon gesehen hat, um was es da geht.
Im Prinzip ist die grundlegende Idee relativ simpel, nämlich man hat so eine Art Mutant. Ich weiß gar nicht, sind doch Mutanten, oder?
Rehkucks nennen sie.
Ja, aber ja, sind im Prinzip Mutanten, die Verbrechen vorhersehen können, bevor es überhaupt passieren. Und dementsprechend gibt es eine Polizeieinheit, die Mörder festnehmen, bevor sie den Mord begehen. Und der Hauptcharakter, von Tom Cruise gespielt. John Anderton. Der ist in dieser Einheit und wird plötzlich selbst für so einen Killer gehalten. Und dann kommt natürlich der Klassiker, dass er der Verhaftung sich entzieht und dann seine Unschuld beweisen will. Und da sind ganz viele Themen drin, die echt spannend sind, weil sie sehr vorhersehend waren. Für die heutige Zeit, ja, angefangen von personalisierter Werbung, aber auch über diese ganzen Interface-Geschichten, die berühmt geworden sind, wo er die Bilder verschiebt und mit Händen vergrößert etc.
Holographisch.
Genau, was heute jedes iPad und jedes Tablet und jedes Smartphone als Standardfunktion hat. Man muss auch sagen, Spielberg hat damals was total Brillantes gemacht. Hat nämlich einige der etabliertesten Zukunftsforscher genommen, in ein Hotel gesperrt und hat gemeint, so, und ihr entwickelt für mich jetzt eine Welt. Und da sind wir schon am ganz interessanten Punkt. Das Buch muss sehr anders sein wie der Film.
Ist sehr anders.
Weil wenn nämlich Spielberg sich Zukunftsforscher sucht und sagt, jetzt entwickelt ihr mir mal die Welt von 2025 oder so. Ich weiß gar nicht, ich glaube 25 oder 35. Spielt Minority Report, dann kann es ja nicht im Buch gewesen sein. Ja? Der Film ist von 2002 und dann haben die es so um 2000 rum gemacht.
Vielleicht schon Unterschieden, klar. Also nochmal, wir haben Minority Report im Jahr 1956. Also was gibt's alles nicht? Hologramme gab's nicht. Die Sachen, was sie auf die Bälle machen, sozusagen den Namen auf diese Holzkugeln, das waren Visitenkarten. Es gab natürlich keine Roboterspinnen zur Identifizierung bei denen, keine Schockwaffen, keine Raketenrucksäcke. Also das ist schon mal das allererste. Weiterhin ist der Minority Report Buch ist auf alle Verbrechen. Ja, Mord ist ja da eine spezielle Sache bei Spielberg, aber im Buch ist es alle Verbrechen. Das macht diesen Überwachungsstaat ja so saugefährlich.
Okay.
Weiterhin werden die nicht eingefroren, das ist auch so ein Spielberg-Ding, sondern die kommen schlicht und ergreifend ins Straflager.
Okay.
Das Buch selbst hat wenig Action, ja. Auch da ist der Unterschied. In Anderton wird im Film quasi eine Geschichte mit seinem Sohn und er will seinen Sohn rächen, angedichtet. Im Buch ist es so, dass der General Kaplan, heißt der, einer der schlimmsten Kritiker von dem Precog-Programm ist, der soll getötet werden.
Okay.
Also da geht es direkt um, okay, wer steht auf welcher Seite? Die Precogs sind auch nicht so sympathisch und nett, sondern das sind eigentlich wirklich Mutanten, die geistig und körperlich völlig degeneriert sind. Also die haben auch keine Identität. Ja.
Okay.
Was im Buch auch nicht so rüberkommt, ist der Grund für dieses Minority Report, dass die sich nicht immer übereinstimmen. Und dass manche sagen, nee, es passiert nicht. Oder der andere sagt, doch, es passiert. Was aber spannend ist, vielleicht so einen kleinen Switch. Es gibt tatsächlich in England, das switcht jetzt auch nach Deutschland rüber, Vorhersageprogramme in der Kriminalitätsbekämpfung. Vor allem bei Einbrüchen. Und da arbeitet die Polizei vor allem in London mit Statistiken und Wahrscheinlichkeiten und ist da sehr erfolgreich. Also die können aufgrund von verschiedenen Einbruchsschemen dann ungefähr vorhersagen tatsächlich, wo wahrscheinlich der nächste Einbruch sein wird. Und seit dieses Vorhersageprogramm da drin ist, geht es auch radikal runter. Also so super unrealistisch ist das gar nicht. Natürlich ist das jetzt Mutation und klar, das ist der Fantasy-Aspekt, sag ich mal. Aber ja. Es ist tatsächlich sehr, sehr wahrscheinlich, dass es sowas geben wird.
Das macht ja auch Amazon. Also sie haben ja auch ein Vorhersageprogramm, was in deinem Wohnviertel höchstwahrscheinlich als nächstes bestellt wird.
Ja.
Also wenn die halt sehen, da werden alle 2 Wochen Batterien bestellt, dann packen die das tatsächlich in Amerika auch in Laster, dass er sofort liefern kann. Also One-Day-Delivery funktioniert sehr stark über Vorhersage, weil ich kann ja nichts am gleichen Tag liefern, was am anderen Ende der Welt in irgendeinem Lager ist. Also muss ich ja ungefähr tippen, was könnte denn da sein?
Ja, also das sind so die Hauptunterschiede. Es gibt noch viel mehr. Vielleicht noch ein wesentlicher Unterschied. Der Film geht ja gut aus, das Buch ist deutlich pessimistischer.
Mhm.
Also, weil das Buch, und das ist das Spannende, das macht der Film halt gar nicht oder kaum, sagt, dass allein durch die Vorhersage schon die Zukunft verändert wird. Also das heißt, die Zukunft wäre anders, wenn die Vorhersagen gar nicht da wären. Und das ist so ein Element, was er bei Tom Cruise auch ganz kurz ist, wo er diesen Typ angeblich umbringen will, der dann rauskommt, dass er gekauft worden ist. Und dann passiert es ja doch nicht und dann verschiebt sich die Realität wieder und so. Also das ist ja immer so ein Ding, das ist ja mit Zeitreisen ähnlich. Ja, was passiert, wenn ich in die Zeit zurückreise, verändere ich dann so die Zeit, dass ich gar nicht mehr existiere und so Dinge.
Genau.
Wie gesagt, großartiges Buch, hätte ich jetzt nicht gesagt, ist eine Kurzgeschichte. Sehr, sehr kompakt und Steven Spielberg hat einen sehr unterhaltenden Film drum gemacht. Das muss man fairerweise sagen.
Genau, und man muss sich natürlich auch überlegen, was funktioniert filmisch gut und was funktioniert filmisch weniger gut. Wenn du jetzt sagst, im Buch sind es Visitenkarten, im Film werden ja diese Kugeln erstmal gefräst und hergestellt.
Mhm.
Ja, das ist so eine typisch filmische Sache. Und Spielberg ist auch total bekannt dafür, sehr visuell zu arbeiten. Und das zieht sich ja durch den ganzen Film. Ja, diese ganze Stadt, in der Tom Cruise lebt oder wo die er durchstreift, ist ja einfach visuell sehr, sehr gut ausgearbeitet. Es ist übrigens der Film, der bis dato am meisten Geld für Product Placement eingenommen hat. Weil diese ganze Stadt ist wirklich voll mit realen Marken.
Mhm.
Mit Pepsi, mit Guinness. Er hat dann auch ein Nokia-Spezial-Handy-Kommunikationsgerät. Ja, das ist natürlich total lustig, ja, weil man damals gedacht hat, Nokia war die größte Handymarke aller Zeiten. Und die werden es natürlich noch in der Zukunft sein, ja. Und heute kennt die quasi gar keiner mehr. Also alles sehr visuell. Interessanterweise macht er eine Sache, die damals auch sehr speziell war. Nämlich, es gibt so ganz bestimmte Szenen, wo sie, man nennt es in der Filmherstellung Bleichbadüberbrückung. Also ein Film, wenn der entwickelt wird, der kommt erstmal halt in den Entwickler, dann kommt er in Bleichbad, dann wird er fixiert. Also,
was ist ein Bleichbad nochmal für die?
Ja, das musst du dir so vorstellen, du hast so ein, das Ding wird wirklich abgerollt durch hunderte von Rollen, geht durch verschiedene Bäder und das Bleichbad in der Mitte, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was das überhaupt macht. Ich glaube, das soll, das Silbernitrat wieder ausspülen oder fixieren. So ganz kapiere ich selbst nicht mehr, weil es schon so lange her. Aber wir haben es tatsächlich selbst ein paar Mal gemacht. Und du kannst im Prinzip diesen Schritt in der Entwicklung auslassen, indem du den Film einfach drüber ziehst. Also nicht durch das Bad, sondern drüber. Und dadurch wird er so ganz kontrastreich und brennt auch so ein bisschen aus. Und Spielberg hat es in diesem Film öfters benutzt, weil es ein sehr rotziger Stil ist. Und er hat ja einen Kameramann, mit dem er schon ewig zusammenarbeitet. Und den Janusz Kaminski seit Schindlers Liste. Und das ist ein Kameramann, der bekannt dafür ist, dass er wunderschöne, unangenehme Bilder macht. Also er hat immer so eine Ästhetik, die zwar an sich schön ist, aber trotzdem nicht wirklich gut, also nicht angenehm ist. Ja, sieht man ja, Schindlers Liste ist ja dann auch diese ganz, ganz berühmte Einstellung mit diesem Mädchen im roten Mantel. Der Film ist komplett schwarz-weiß, ja, aber auch nur, um dann später bei den ganzen KZ-Opfern diesen roten Mantel wieder darzustellen. Und diese Welt, die kippt ja Minority Report immer zwischen glatt, sauber, schön, also im Sinne schön als auch technisch schön, ja, als auch die Wohnung von Tom Cruise ist ja schönes Vorstadthäuschen und alles sehr glatt. Und dann dieser wirklich Welt drunter, ja, wo nichts mehr schön ist. Und das Spannende ist ja, dass, da sind wir heute noch nicht ganz, aber im Prinzip werden ja ständig seine Augen gescannt. Und es werden ständig seine Augen gescannt, um ihn quasi zu identifizieren und mit personalisierter Werbung voll zu müllen. Letztendlich ist es tatsächlich doch so, ja, weil dein Handy scannt dein Gesicht und dann kriegst du deine personalisierte Werbung auf TikTok, Insta, weiß der Geier was, YouTube und so weiter. Und Auch das ist eine Szene, die mir in diesem Bleach-Bypass quasi behandelt wurde. Er kriegt ja die Augen ausoperiert, rausoperiert, damit man ihn erkennen kann. Und das ist ja auch wieder hochphilosophisch. Ja. Er muss seine Augen abgeben, um danach wirklich sehen zu können. Ja, nämlich, wie funktioniert die Organisation, wer sind die korrupten Menschen. Ja, und aber die Augen müssen raus. Ich weiß gar nicht, sind es dann künstliche Augen, was er kriegt? Er kriegt auf jeden Fall neue Augen.
Ja, ja.
Also damit er kein Netzhautscan mehr funktioniert.
Das ist dann, wird glaube ich, als, also so witzig, das Szene, wo er als Chinese oder Japaner dann identifiziert wird, weil er da so ein paar Billigaugen reinkriegt oder so.
Genau, also er muss untertauchen und es funktioniert in der Welt nur noch über Ersetzen der Augen. Mhm. Und heute geht es eigentlich gar nicht. Ja. Wenn wir jetzt wieder auf das Thema Überwachung gehen, ja, wirst du ja anhand von Mustererkennung identifiziert. Also du müsst dein ganzes Gesicht ändern. Da hätte man natürlich die Brücke zu Total Recall.
Ja, also Gesichtserkennung ist auch so ein Thema, mit dem ich mich natürlich intensiv beschäftige als Krimi-Autor. Da kann man schon viel machen, aber das hat was mit Augenabstand, mit Nase, mit Kinn und so weiter zu tun. Wie weit sind die Ohren zueinander und
genau.
So. Das ist schwierig in Total Recall. Ich weiß nicht, ob es Total Recall ist, bemalen die sich ja auch.
Ich meine den ersten, den alten mit Arnold Schwarzenegger, wo er ja als dicke Frau durch den Zoll geht und dann irgendwie der Kopf ersetzt wird.
Ja, wie gesagt, es kommt immer darauf an, also die Gesichtserkennung, wenn du es boykottieren willst, kannst du es relativ leicht boykottieren. Also es ist wie so immer, wenn du das System kennst, kannst du das System bieten. Heutzutage wird es viel gemacht, klar. Es ist, wenn du jetzt dein normales Gesicht irgendwie hast, kein Bart, keine Brille, ist es in Millisekunden möglich, dich zu identifizieren mit einer guten Datenbank. Das ist kein Problem, aber es sieht natürlich anders aus, wenn du eine Brille hast und wenn du was unter deinen Augen malst, ein Bart hast, jetzt mal schnell an der Kamera vorbeiläufst, da sind wir wieder beim Thema Auflösung. Das ist arg Science Fiction noch, aber es ist realistisch. Also es ist eine Frage nur noch von Technik und Aufwand, nicht mehr von Ja oder Nein.
Genau. Ich wollte nur sagen, halt Minority Report in dem Film ist es komplett auf die Augen beschränkt. Mhm. Ja. Also die machen ihn wiedererkennbar und da muss er sich was einfallen lassen.
Ich müsste mal nachgucken, ob Augen individuell sind. Also individuell sind ja eigentlich nur DNS und Zungenabdruck.
Ja, die Netzhaut ist auch genauso.
Ja, Fingerabdruck.
Genau. Okay. Ja. Ja, also spannend. Auch hier das Thema ja, Überwachung versus Sicherheit. Damit beschäftige ich mich ja auch immer wieder. Hast ja selbst schon miterlebt, ja, in unserem Science Lab, was wir gemacht haben, mhm. Wo es auch darum geht, wie ist denn so eine Gesellschaft wie zum Beispiel in China, wo wir immer wieder drauf zurückkommen, die alle überwacht. Ja, man darf auch nicht vergessen, Mannheim hat die bestüberwachteste Innenstadt in Deutschland. Weiß auch kein Mensch, ja. Da gibt es dann halt auch ein sehr schickes KI-System, was dann halt sehr viele Sicherheitsnetze hat. Ja. In dem Moment, wo du kriminell wirst, wirst du identifiziert und vorher wird es dann halt, was weiß ich, alle 5 Sekunden gelöscht, keine Ahnung. Und also das ist ja ein Thema, was mittlerweile überall einschlägt. Aber wenn du dich mit Chinesen unterhältst, darum finde ich es auch so spannend, also gerade chinesische Frauen, die hier leben, sagen, also in Peking, Shanghai, wo auch immer, haben sie keine Bedenken, nachts alleine über die Straße zu laufen. In Mannheim würden sie es nicht machen. So, und das wird eigentlich in diesem Thema von Minority Report ganz gut aufgegriffen. Ja, du hast eigentlich eine Gesellschaft, wenn es keine Verbrechen mehr gibt, weil die alle, oder keine Morde, alle vorhergesagt werden, dann ist ja die Gesellschaft super, dann geht es ja allen gut, sei denn, du hast irgendwie Pech, und fällst in das System rein und wirst dann als potenzieller Mörder identifiziert. Ja, das ist ja tatsächlich die Fragestellung. Ja, Tom Cruise ist klar, das ist ja der Held, der hat niemals was getan und plötzlich soll er hochgenommen werden. Ja, und was passiert, wenn das System an einer Ecke nicht wirklich gut funktioniert oder dich auf dem Kicker hat? Mhm. Und über die Frage wird in der heutigen Zeit ja total viel diskutiert.
Ja, wobei das allererste, was es zu dem Thema gibt, ist von Thomas Hobbes, der Leviathan.
Genau.
Was im Grunde genommen da sagt, wie viel bin ich bereit aufzugeben für den Leviathan und was gibt er mir? Und das ist ja nur eine Frage, ich gebe jetzt meine komplette Identität mehr oder weniger auf oder mein Privatleben und dafür bin ich in China sehr, sehr viel besser geschützt. Aber in Deutschland habe ich mehr Privatleben und mehr Datenschutz, wenn ich so sagen will. Dafür ist die Kriminalität vielleicht auch höher. Also das ist so der Punkt immer, was will ich als Individuum quasi abgeben an jemand Übermächtiges und sagen, ich bin bereit, unter den Umständen hier zu leben.
Ja.
Das ist eine Diskussion, ich weiß nicht, Hobbes, Levitan, oder wann das? 16. Jahrhundert, ich müsste mal nachgucken.
Ja, also und so zieht sich es, glaube ich, bei Dick einfach weiter von Buch zu Buch, von Geschichte zu Geschichte, dass da wirklich die großen Fragen gestellt werden. Ja. Und da kann man jetzt auch schön die Brücke zu Man in a High Castle ziehen. Ja, da hat man dann einfach die Setzung, eine ganz andere Fragestellung, nämlich...
Was wäre passiert, wenn Deutschland im Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte?
Oder Japan. Es gewinnen ja beide, ja. Also es gewinnen ja im Prinzip die Verlierer. Und auch hier, also es ist insofern total interessant, weil diese Fragestellung ja schon uralt ist, nämlich Titus Livius hat schon im 1. Jahrhundert vor Christus angefangen, die Frage zu stellen, was wäre passiert, wenn Alexander der Große nicht so früh gestorben wäre? Mhm. Wie hätte sich dann die Welt weiterentwickelt? Auch später dann, vor allen Dingen so im 18., 19. Jahrhundert, gab es dann auch die Fragen, was wäre passiert, wenn die Nordstaaten den Bürgerkrieg gewonnen hätten? Mhm. Was wäre passiert, wenn Napoleon als Sieger hervorgegangen wäre? Also Man in a High Castle ist jetzt nicht irgendwie der große Wurf aus Sicht, naja, jetzt überlege ich, was passiert, wenn der Zweite Weltkrieg von jemand anders gewonnen worden wäre, weil die Fragen haben schon andere vorher gestellt. Aber was er dann draus gemacht hat, ist natürlich auch wieder total interessant.
Also ich kenne das, wie gesagt, noch von Robert Harris, Vaterland, da geht es ähnlich, ja. Wo im Grunde ganz spät auch erst in den 60er Jahren klar wird, was die Deutschen gemacht haben mit dem Holocaust. Das war gar nicht bekannt. Die Deutschen sind da auch sehr, ich will sagen, wohlgesonnen, aber sind halt ein normaler Partner, wie wir jetzt, keine Ahnung, mit China umgehen würden oder mit Amerika oder was weiß dann ich was. Ja. Und dann kommt ja erst die, was haben die Deutschen wirklich im Zweiten Weltkrieg gemacht? Das ist eher so die Thematik. Ja, es ist super spannend. Also es gibt ja auch Dinge, wo drüber diskutiert wird, hätte man die Atombombe abwerfen müssen, ja. Das reicht, wenn die Russen zuerst auf dem Mond gewesen wären und so weiter und so weiter.
Genau.
Also das sind sehr, sehr spannende Dinge. Ja, und das zeigt nur, dass Philipp K. Dick in wirklich nur visionär war. Ich müsste mal nachgucken, ob das alles auf seine Drogen zurückgeht, aber vieles geht auf seine Drogen zurück. Er hat Gott sei Dank den Absprung nochmal geschafft und warnt ja dann viele, viele Bücher lang vor Drogen. Aber ich denke, das hat auch eine Rolle gespielt, weil ich glaube, ein normaler Mensch kann, wenn er 1956 so ein Buch wie Minority Report schreibt, nicht normal sein. Und, also wirklich in einem neutralen Ding, da musst du schon abgedreht sein. Ja.
Von wann ist Man in a High Castle, das Buch?
1962, also auch nicht viel später. Ne?
Ah ja, okay. Also es kam ja als Amazon-Serie raus, vier Staffeln.
Sehr erfolgreich auch.
2015 bis 2019. Es wird auch nie wirklich geklärt, warum es eingestellt worden ist. Wahrscheinlich einfach zu teuer. Lustigerweise auch von der Produktionsfirma von Ridley Scott produziert. Mhm. Ridley Scott ist auch Executive Producer von Man in a High Castle. Das ist auch so eine Executive Producer, vielleicht mal kurz erläutert. Will ich immer sagen, ist der Chef der Produktionsfirma. Der Produzent ist der, der die Kaffeemaschine bezahlen muss, das Mittagessen und das Set. Aber das ist nicht unbedingt der, der das Geld besorgt. Der das Geld besorgt, ist meistens Mitbesitzer der Produktionsfirma. Und der hat, wie immer, der Mann mit dem Geld oder die Frau mit dem Geld auch so irgendwie das Sagen. Ja. Also nach dem Motto, wir können das machen. Wir machen es entweder bunt oder wir machen es schwarz-weiß. Und Man in a High Castle, wenn man sich es anguckt, sieht sehr nach Blade Runner in der Metaebene aus. Also wie er gefilmt ist, also wie mit Kontrasten und Farben umgegangen worden ist. Es gibt natürlich diese Megacities wie in Blade Runner mit irgendwelchen brennenden Türmen, gibt's natürlich nicht, aber also vom Stil und vom Feeling ist man schon relativ nah dran. Und da wird wahrscheinlich Mr. Scott auch ein Wörtchen mitgeredet haben. Passt ja auch ganz gut. Soll ja eine sehr drückende Stimmung erstmal sein. Vielleicht kannst du mal erklären, wer überhaupt der Man in a High Castle ist. Also der Man?
Ich habe es nicht gelesen.
Ah, okay.
So, ja. Das ist das Problem. Ich habe viele Sachen von Philip K. Dick, Man in a High Castle, jetzt ausgerechnet. Nochmal, 118 Kurzgeschichten, 43 Romane. Es sei mir verziehen, dass ich irgendwie nur Minority Report und Electric Sheep und so Sachen kenne.
Nee, ich habe jetzt wirklich aus Interesse gefragt, weil im Film ist es ja jemand oder in der Serie, der alte Filme oder der Filme sammelt, die eine alternative Realität darstellen. Das ist ja ein ganz zentraler Punkt von diesem ganzen Serienkonzept. Und da hätte mich mal interessiert, inwiefern das irgendwie ans Buch andockt.
Da hätte ich mal früher sagen müssen, hätte ich es gelesen. Es ist generell so ein Ding, also jetzt auch mit Scanner Darkly ist ja auch extrem schizophren, wo dann Keanu Reeves ein Stück weit als überwachende Entität sich selbst überwachten kann, weiß, dass sich selbst überwacht und so. Also dieses schizophrene Parallele, das ist ein ganz, ganz starkes Element von Philip K. Dick. Die Zuhörer mögen es mir verzeihen. Wir können ja irgendwann mal eine extra Story zu Man in the High Castle und verspreche ich auch, dass ich es gelesen habe.
Nö, es war jetzt nur Interesse halber, weil auch da kann ich mir gut vorstellen, also alte Filmrollen, die dann eine alternative Realität zeigen, sind an sich ja auch wieder ein sehr filmisches Element. Mhm. Ja, im Buch kann ich sowas ja auch völlig anders regeln. Ja.
Lass uns noch kurz was zu den Spielen sagen, bevor wir Schluss machen müssen.
Gibt's hey je.
Also Rollenspiele ist ein bisschen mau. Blade Runner gibt's von Free League, gibt's auch auf Deutsch und da gibt's ein paar Erweiterungen, aber ja.
Ja, das ist spannend. Ich habe da auch nicht viel gefunden. Es gibt Android Netrunner. Das ist so ein Kartenspiel, auch ziemlich erfolgreich gewesen, aber auch schon älter, ich glaube von 2018. Und beziehungsweise noch viel, viel älter. 2018 muss die Neuauflage gewesen sein, wo halt die eine Fraktion oder der eine Spieler spielt die Hacker und der andere die Großkonzerne, die allmächtigen Großkonzerne. Da geht es auch um Überwachung, Täuschung, Verrat etc. etc. Aber dennoch, dieses Setting, und das finde ich ganz interessant, findet man fast nirgends. Also jetzt einfach mal das dystopische Setting.
Kein Cyberpunk, sondern nur das dystopische,
ja,
genau.
Ja, und es tut mich total verwundern. Eigentlich müsste man mal ein Spiel sofort in diese Richtung entwickeln. Also es gibt grundsätzlich sowieso mehr Fantasy als Science-Fiction im Spielebereich. Ist irgendwie beliebter, warum auch immer, wahrscheinlich von Dungeons & Dragons abgeleitet, weil es ja früher ein reines Fantasy-Format war.
Fantasy ist generell sehr, sehr viel beliebter als Science-Fiction.
Ja, ja.
Von den Verkaufszahlen, jetzt rein neutral von
ja, den Verkaufszahlen. Ja, glaube ich. Und innerhalb der Science-Fiction hat man so einen starken Zug, so in diese Richtung Aliens, also Horror-Monster-Science-Fiction.
Warhammer 40k, ja.
Genau, auch selbst das, ja, mit den Gene-Stealers und so und den Tyranniden sind also Mutantenviecher, ist alles sehr düster. Aber dieses Dystopische ist ja dennoch eine realistische Welt. Das hat auch, glaube ich, Blade Runner sehr ausgezeichnet, dass diese Welt sich irgendwie echt anfühlt. Ja, also es gibt ja ganz viele asiatische Einflüsse plötzlich in Amerika. Aber es regnet immer, es ist dunkel, aber trotzdem geht ihr halt an normalen Imbissstand und zieht sich irgendwelche chinesischen Nudeln rein. Also man schafft es ja immer, die Brücke zur Realität zu halten. Und es ist nicht völlig abgefahren. Das spielt auch in keinen Raumschiffen etc. etc. Ja, das finde ich auch interessant, weil auch die Androiden kommen ja irgendwie aus dem Weltraum. Die kommen ja von irgendeiner Kolonie. Ja. Das tut ja Rutger Hauer immer wieder referenzieren. Aber man sieht nie was über Weltraum. Man sieht immer nur diese düstere, verregnete, dreckige Stadt. Und dieses Setting habe ich jetzt auch in keinem einzigen Storyspiel bisher gefunden. Also mir fällt da überhaupt nichts ein. Und es gibt tausende, Millionen von Spielen, aber es greift irgendwie überhaupt niemand auf. Und das wundert mich auch, bezogen auf Total Recall, ja auch ein Riesenerfolg war. Also im Kino ist es jetzt nicht der Mainstream, aber Minority Report und Total Recall sind schon Mainstream-Filme, aber irgendwie so eine kleine Bubble. Also
ich denke, man kann, was will man da spielen? Ich meine, gerade Blade Runner, was ist das Ziel von Decker im Grunde genommen, die Androiden zu entdecken? Mal ganz, ganz allgemein gesagt, das ist ja kein sexy Spiel.
Ja, wäre aber doch, wenn ein Detektivspiel wäre zum Beispiel super, ja, rauszufinden, wer sind die Menschen, wer sind die Androiden, könnte man machen.
Ja, man müsste mit Verschwörungstheorie, was ist im Hintergrund? Ich glaube, das ist, also normal, ich fände es spannend, ich finde so eine Dystopie unglaublich spannend. Aber ich glaube, dass es schwer in ein Brettspiel zu nageln ist.
Naja, keine Ahnung. Es interessiert wahrscheinlich nur keinen, weil es gibt ja für alles mögliche Brettspiele. Ja. Wenn ich an, wie heißt es, Kitchen Run denke, da musst du eine Restaurantküche leiten und zum Laufen kriegen. Also wieso sollst du kein unheimliches Storyspiel in so einer riesen Moloch-Großstadt machen, wo keiner weiß, wer sind die Menschen, wer sind die Roboter? Es gibt ja auch Battlestar Galactica, das ist super erfolgreich und beliebt war, ja, wo du dann halt auch dieses Verräter-Thema hast. Ja, weil einer der Spieler ist ein, wie heißen sie? Nicht ein Cyborg?
Zylonen.
Zylonen, genau. Einer der Spieler ist ein Zylon oder sogar zwei. Und genau, und du hast keine Ahnung, wer es ist. Also das kannst du ja super in so ein Blade Runner-Szenario einbauen. Ja, es sind vier Spieler und einer ist der Android, nur wer, ja. Und die haben verschiedene Ziele etc. Aber irgendwie hat es bisher noch keiner gemacht. Vielleicht
nach unserem Podcast fühlt sich jemand beauftragt.
Achso, ich habe gedacht, vielleicht wäre es unser nächstes Projekt.
Das können wir auch noch machen. Brettspiele ist ja nicht meins, aber ich bringe das Rollenspiel dazu raus dann.
Sehr gut, genau.
Ja, Philipp K. Dick, sehr spannend, sehr viel Philosophie, sehr viel Dystopie, also ein sehr interessantes Leben und gerade schriftstellerisch sehr großes Dinge geschrieben und gute Filme draus gemacht.
Und kaum bekannt, oder? So?
Nee, ich glaube auch, dass wenn du die Blade Runner, Total Recall Zuschauer fragen würdest, würden die allerwenigsten wissen, wer Philipp K. Dick ist.
Na, ist die Frage, wer heute noch weiß, wer Blade Runner ist. Achso, wobei es gab ja den neuen Film, genau.
Von dem Standpunkt her.
Ja. Genau. Ja, super.
Dann vielen Dank, Marc, für deine Expertise.
Ja.
Und dann bis demnächst, ne?
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wurde produziert im Tonstudio Schraubfabrik in Mannheim, dem Tonstudio für Recording, Mixing und Mastering.